HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Bianca Schwarz, guten Tag.
Demokratie besteht im intensiven Ringen nach dem richtigen Weg. Vielleicht ist es manchmal so in der Demokratie, dass auch das Ringen um den richtigen Weg schon das Ziel ist.
Demokratie hat viele Gesichter.
Wir erleben eine Öffentlichkeit, in der demagogisch mit Lügen und Desinformation Ressentiments und Hass geschürt werden. Da werden nicht nur einzelne Personen oder Gruppen diffamiert, da wird die Demokratie angegriffen.
Mit anderen Worten,
das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Ob es einem schmeckt oder nicht.
Der Umgang mit Corona hat vor allem die Situation dramatisch verschärft. Die größte Gefahr für die Demokratie ist die gesellschaftliche Spaltung.
Aber wir wissen auch, dass seit 10 Jahren weltweit in nahezu allen Demokratien die Qualität der Demokratie zurückgegangen ist.
Ich erkläre es gleich für die, die das Grundgesetz nicht unter der Achsel haben.
Demokratische Gemeinschaft ist, wenn man alles gemeinsam abstimmt, nicht einfach allein entscheidet.
Wenn man abstimmen will, was für ein Mittagessen es gibt. Wenn dann zum Beispiel die einen für Spaghetti sind, die Mehrheit, dann gibt es halt Spaghetti.
Das ist Demokratie. Langweilig wird sie nie.
Ob es einem schmeckt oder nicht.
Das ist Demokratie.
Demokratie ist in der Lage, auch mit den demokratischen Institutionen solche Pandemien gut durchzustehen.
Dann kommen wir wieder nach vorn. Und Sie sollten das mitmachen.
Demokratie, Herr Bundeskanzler, ist Herrschaft auf Zeit.
Und wir hoffen alle gemeinsam, dass die Demokratie auch Erfolg hat.
Das klingt doch alles super in den letzten Tagen. Bundeswehrsoldaten trompeten für Angela Merkel zu Nina Hagen. Twitters SPD-Liebling wird zum Gesundheitsminister. Der Koalitionsvertrag ist unterzeichnet. Der neue Bundeskanzler Scholz ab heute im Amt. Er läuft doch geradezu spitzenmäßig für die Demokratie, oder? Tja. Wäre da nicht immer diese kritische Bevölkerung? Die ist völlig unbeeindruckt von Glanz und Gloria der letzten Tage und Wochen. Das sagen mehrere Umfragen, wonach immer weniger Menschen, aktuell je nach Umfrage weniger als die Hälfte der Befragten, die Demokratie zum Beispiel für geeignet halten, die Corona-Pandemie zu meistern. Naja, die Frage, die jetzt kommt, die stellt sich, seit es die Demokratie gibt, aber ernsthaft. Steckt sie in einer Krise? Immerhin sollen Macht und Regierung vom Volk ausgehen. Und wenn das Volk darauf keine Lust mehr hat, müssen wir uns dann nach Alternativen umschauen? Überhaupt die Pandemie. Vielleicht haben wir ja gar kein Problem mit der Demokratie, sondern mit unserer Fähigkeit, Krisen zu managen. Bedingt krisentauglich? Demokratie in der Pandemie. So heißt der Tag heute. Und wir starten in Berlin. Unsere neue Regierung steht und ab morgen geht's los. Isabel Reifenrath.
Ein verschmitztes Lächeln, strahlende Augen. Olaf Scholz nahm die Wahl freudestrahlend an. Bundestagspräsidentin Bärbel Bass stellte am Vormittag fest:
Herr Olaf Scholz hat die erforderliche Mehrheit von mindestens 369 Stimmen erreicht. Er ist gemäß Artikel 63 Absatz 2 des Grundgesetzes zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt.
Fünf große Blumensträuße erhielt Scholz, den ersten von SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus und CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet gratulierten als Nächste. Die Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck umarmten Scholz. Von jeder Fraktion gab es einen Blumenstrauß, außer von der AfD. Die Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla gratulierten nur per Handschlag. Schon zuvor war die AfD aufgefallen. Als einzige Fraktion war sie nicht für Angela Merkel aufgestanden, die von der Ehrentribüne aus zusah. Für Scholz stimmten bei der Geheimwahl 395 Abgeordnete, damit nicht alle aus seiner Ampelkoalition. Nachdem Olaf Scholz seine Ernennungsurkunde von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue erhalten hatte, legte er sein Amtseid im Bundestag ab. Er verzichtete dabei auf die Formel mit Gottes Hilfe. Scholz ist der erste konfessionslose Kanzler Deutschlands. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ernannte anschließend das neue Kabinett. Er appellierte an die neue Regierung, die Corona-Pandemie entschlossen zu bekämpfen und dabei den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu bewahren. Steinmeier sagte, die Realität der Pandemie sei bitter ernst.
Die Menschen hoffen darauf, sie Führung zeigen und gemeinsam mit den Ländern die notwendigen Maßnahmen ergreifen. In der akuten Notlage kommt es darauf an, nicht auf die Lautesten zu hören, sondern dafür zu sorgen, dass uns die Pandemie nicht ein weiteres Jahr fest im Griff hält und öffentliches Leben wieder selbstverständlich werden kann.
Jeden Erfolg und eine glückliche Hand wünschte der Bundespräsident den neuen Ministerinnen und Ministern. Im Bundestag leisteten sie ihren Amtseid auf das Grundgesetz ab. Noch am Abend soll die konstituierende Sitzung des Kabinetts stattfinden. Damit ist die neue Bundesregierung nun im Amt.
Was man dieser neuen Regierung lassen muss bis hierhin. Drei Parteien haben es geschafft, sich zu einigen. Sie haben Kompromisse gefunden. Sie haben sich in der Zeit nicht öffentlichkeitswirksam zerfleischt. Auch wenn sie nach Abschluss der Gespräche immer wieder betont haben, wie sehr die Fetzen geflogen sind, wie viel sie sich gegenseitig abverlangt haben. Aber so ein Verhalten, das ist doch erstmal ganz im Sinne der Demokratie. Aber diese Regierung fängt halt heute erst an. Und die letzte Regierung scheint die Deutschen in größere Zweifel an der Demokratie an sich gestürzt zu haben. Nur jeder Vierte macht sich einer aktuellen Umfrage zufolge keine Sorgen um die Demokratie. Es gibt verschiedene Umfragen zu diesem Thema. Rainer Daxelt stellt sie vor.
Demokratie in Bedrängnis steht etwas alarmistisch über den Ergebnissen auf der Seite des Umfrageunternehmens CV. Die Formulierung stammt aus der ersten Frage an die Teilnehmer. Inwieweit stimmen Sie der Aussage zu? Ich mache mir Sorgen, dass die deutsche Demokratie in Bedrängnis ist. 36% stimmen eindeutig zu und nochmal 29% mehr oder weniger. Die Sorge hat also 2/3 der Befragten ergriffen. Also Demokratie in Bedrängnis. Aber wodurch? Die weiteren Daten könnten wir als Hinweis auf die Schwachstellen unserer Staatsform lesen. Etwas mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass eine Demokratie die Herausforderungen der Digitalisierung und des Klimawandels gut bewältigen kann. Das ist okay. Aber bei den Herausforderungen einer Pandemie sind es nur noch 44%, die optimistisch sind. 40% finden dagegen, dass die Demokratie so etwas nicht kann. Ganz klar ist das Meinungsbild nicht. Denn wir wissen ja nicht, was genau die Demokratie hier besser machen könnte. Mehr oder weniger Maßnahmen verhängen oder ganz andere. Und auch bei der ersten Frage nach der bedrängten Demokratie fehlt eine wichtige Information, nämlich was die Befragten eigentlich unter einer nicht bedrängten, gut funktionierenden Demokratie verstehen. Eine breit gestreute Unzufriedenheit mit der Demokratie ist in den letzten Jahren der Standardbefund der Demoskopen. 2019 sind laut Friedrich-Ebert-Stiftung mehr als die Hälfte der Deutschen unzufrieden mit der Demokratie. Eine andere Umfrage von 2020 findet aber 62% noch zufriedene. Aber welche Erwartungen werden da enttäuscht oder befriedigt? Einen Hinweis gibt eine andere Studie der Bosch-Stiftung aus diesem Jahr. Die fragt nämlich genauer, was die Menschen unter Demokratie verstehen, mit teilweise deutlichen Ergebnissen. 75% finden, dass wir uns da nicht an autoritären Staaten wie China orientieren sollten, auch wenn die Entscheidungen dort schneller fallen. Aber schwierig wird's bei anderen Fragen. In der Politik geht es darum, unterschiedliche Meinungen und Interessen zum Ausgleich zu bringen, finden 56%. Hätte ich übrigens auch gesagt. Aber was sage ich jetzt den 44% anderen, die meinen, in der Politik geht es darum, den Willen des Volkes umzusetzen. Die werden schnell mal unzufrieden sein. Ganz ähnlich, wenn es darum geht, ob der Staat Freiheiten einschränken darf, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. 53% sehen das so, 47% aber nicht. Eine der größten Herausforderungen an die Demokratie scheint zu sein, dass sie vollständig widersprüchliche Erwartungen an sie erfüllen muss. Und insofern ist sie immer in Bedrängnis.
Und genau das vertiefen wir jetzt mit Professor Thomas Kliecher. Er ist Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Kliecher, ich möchte zum Start mit Ihnen gerne erstmal einen Schritt zurückgehen, und zwar zum Wahlergebnis in diesem Jahr. Bei unseren Kollegen vom MDR, da haben Sie in einem Interview gesagt, dieses Wahlergebnis sei, Zitat, das Grauen und die Wähler und Wählerinnen seien feige. Wieso?
Naja, was sich jetzt fortsetzt, sind 15 Jahre Abwehr von Veränderungen. Weggucken, Alltagsbewusstsein, Kopf in den Sand stecken. Wir erleben, dass Wählerinnen und Wähler nichts dagegen haben, wie Politiker, die den drohenden Klimakollaps ignoriert haben, auch die wachsende soziale Ungleichheit, die haben immer mehr oder weniger perverse Mehrheiten bekommen. Perverse Mehrheiten, ein Begriff aus dem angloamerikanischen Raum, wo wir ja perverse juries in den Schöffengerichten haben, aber wo Mehrheiten, die gegen ihre Interessen wählen und die gegen die Wirklichkeit wählen, auch durchaus in Frage gestellt werden dürfen. Also Beispiel, alle Wähler sagen, die Umwelt sei ihnen so wichtig, Aber wenn wir dann das Verhalten angucken, dann kaufen die Leute SUVs wie die Weltmeister, konsumieren keineswegs regionale oder faire Lebensmittel und so weiter. Das heißt, wir haben eigentlich 15 Jahre Beschwichtigungswettbewerb zwischen Parteien und Politikern und das war Merkels Erfolgsrezept. Eigentlich ein Einschläferungs-Sorglosigkeitsversprechen. Wir machen weiter, das wird schon, macht euch keine Sorgen, sie kennen mich, wir brauchen nichts zu verändern. Also Aufbruch ohne Veränderung, Wandel ohne Veränderung. Und das haben die Mehrheiten eingeübt. Das sind psychologisch betrachtet, psychodynamisch betrachtet Abwehrmuster. Und im Wahlkampf hatten wir genau den gleichen Beschwichtigungswettlauf. Wandel, aber keine Veränderung.
Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, was Sie gerade gesagt haben, was Sie als Probleme geschildert haben. Wir hatten ja gerade diese Umfragen gehört. Bei einer davon sagen 66%, das ist die aktuellste Umfrage, die Demokratie sei in Bedrängnis. Allerdings wurde bei dieser Umfrage nicht abgefragt, wieso denn eigentlich? Mhm. Was könnten denn Ihrer Meinung nach die Gründe dafür sein?
Demoskopische Daten sind zunehmend nichtssagend und oberflächlich. Wir haben da einen großen Widerspruch. Wenn Sie die Menschen fragen, magst du Demokratie, sagen alle ja, ja, ja. Wenn Sie aber fragen, engagierst du dich dafür, dann sind die Ergebnisse ganz anders. Und wenn Sie nochmal fragen, was meinst du mit Demokratie, dann zeichnet sich ab, das Verständnis von Demokratie ändert sich. Wir müssen also auf das Knistern im Gebälk hören. Es gibt immer mehr Wählerinnen und Wähler, die sich von Politik ganz abwenden, nicht mehr wählen. Es gibt immer weniger Menschen, die an eine bestimmte Partei gebunden sind. Und es gibt immer mehr Menschen, die eigentlich nur noch der gerade präferierten eigenen Partei vertrauen, dass die irgendwie ein bisschen kompetent ist.
Also aber wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, wenn Sie gerade sagten, es gibt immer weniger Wähler, die sich einer bestimmten Partei zugehörig fühlen, dann ist das doch eigentlich ganz gut für die Demokratie, wenn man nicht mehr so Stammwählerschaft einmal CDU, immer CDU wählt, oder?
Das ist eine Seite. Die andere Seite ist, Parteien haben ja sowas wie einen historischen Entwurf. Die stehen für ein Projekt, die stehen für eine bessere Welt. Jedenfalls war das mal so. Und genau das ist nicht mehr so. Das heißt, die Menschen haben das Gefühl, diese Parteien sind eigentlich nur noch dafür da, Spitzenpersonal und kurzfristige Lösungen auszusuchen. Und das schaffen die nun immer weniger. Also die ganze Gesundheitspolitik hat doch vor Corona auch im internationalen Vergleich eigentlich ein Armutszeugnis geliefert. Und das spüren die Menschen. Das weckt Misstrauen.
Da würde mich aber interessieren, also Sie haben jetzt den Klimawandel genannt, die Pandemie, man könnte vielleicht die Digitalisierung auch noch dazu packen. Kann man, muss man, sollte man da trennen? Haben wir ein Demokratieproblem oder haben wir ein Krisenmanagementproblem, weil wir das gerade, also wir als Deutschland nicht so richtig gut hinkriegen? Mhm.
Der wichtige Punkt ist, im Hintergrund haben wir in unserer politischen Kultur, und zwar sowohl durch das Verhalten der Wählerinnen als auch durch das Versagen der Politikerinnen, ein großes Problem der Kurzsichtigkeit. Das heißt, dass Probleme nicht mehr priorisiert und von Anfang an bearbeitet werden. Also wenn Sie sich jetzt angucken, der Koalitionsvertrag und den zu bekakeln, war doch wichtiger als Corona. Und das zwischen diesen beiden Kabinetten herrschte offenbar ein geringes Verantwortungsbewusstsein durch Verantwortungsdiffusion in der Übergangszeit. Wir haben so eine Grundkompetenz der Politiker, betriebsnudelig zu sein. Also Alltagspolitik, um der Alltagspolitik zu machen, dann irgendwas in Talkshows und Pressekonferenzen zu erzählen und dann kleben sie Aufbruch als Verpackungsformel drauf. Aber was offenkundig fehlt, und zwar auch als Ergebnis dieser 15 Jahre Fehlentwicklung der politischen Kultur, ist Rückgrat für das Gemeinwohl und ist ein Bewusstsein für die Vorbildfunktion in öffentlichen Ämtern. Also dass der Kanzler sagt, ja, ich bin Kanzler und eigentlich bin ich ja auch für die Impfpflicht, das werde ich auch als Abgeordneter für stimmen, aber nur als Abgeordneter. Er verzichtet eigentlich auf die klare Funktion und Sichtbarkeit des Kanzleramtes. Ja. Also es geht um Werteverkörperung statt eben populistische Einknicken gegenüber vernunftfeindlichen Minderheiten.
Also Werte haben Sie genannt, Rückgrat haben Sie genannt. Dazu gehört ja auch von Anfang an einen Plan zu haben, den zu kommunizieren und ihn dann durchzuziehen. Aber halten Sie jetzt diese aktuelle Situation, in der wir uns befinden, tatsächlich, also ist die bedrohlich für unsere Demokratie?
Sie ist bedrohlich für unsere Existenz und unser Leben. Nicht nur, weil Corona inzwischen 100.000 Tote gebracht hat und weitere Varianten, die wir derzeit sehr gezielt weltweit züchten, noch weitere Tote erzwingen können, sondern weil unser Staat, unsere politische Kultur zunehmend auf Gestaltungsleistungen verzichtet. Also soziale Teilhabe. Wir haben eine gigantische gesundheitliche Ungleichheit, ungleiche Lebenserwartung zwischen Arm und Reich. Die wächst seit 20 Jahren. Wir haben gigantische Chancenunterschiede in den Aufstiegs- und Bildungschancen. Die stagnieren seit 30 Jahren. Die Daten sind bekannt. Also selbst wenn wir nicht den drohenden Klimakollaps heranziehen. Also langfristige Ziele, weitblickende Verantwortung bei kurzfristiger Unbeliebtheit nimmt kaum noch jemand in Kauf.
Also ein Plädoyer für mehr Mut zur Veränderung. Vielen Dank, Professor Thomas Klieche, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Es gab Menschen, die haben die Demokratie oder vielmehr die Grundlagen der Deutschen Republik schon gefeiert, lange bevor es die überhaupt gegeben hat. Zum Beispiel der Dichter Ferdinand Freilichrath. 1843 hat er schon das hier geschrieben.
O glaubt nicht, sie ruhe fortan bei den Toten. O glaubt nicht, sie meide fortan dies Geschlecht, weil mutigen Sprechern das Wort man verboten und nicht Delatoren verweigert das Recht. Nein, ob ins Exil auch die Eidfesten schritten, ob müde der Willkür die endlos sie litten, sich andere im Kerker die Adern zerschnitten, doch lebt noch die Freiheit und mit ihr das Recht. Die Freiheit, das Recht. Ja, ihr Banner entflattert und weht aller Orten, dass die Unbill gesühnt sei, die Schande gerecht. Ja, und siegen sie hier nicht, so siegen sie dorten. Und am Ende doch siegen sie gründlich und echt. O Gott, welch ein Kranz wird sie glorreich dann zieren. All die Läuber, die Völker im Fahnentuch führen. Die Olive des Griechen, das Kleeblatt des Iren und vor allem germanisches Eichengeflecht. Die Freiheit, das Recht. Wohl ruhen dann schon manche, die jetzo noch leiden, doch ihr Schlummer ist süß und ihr Ruhen ist gerecht. Und Licht an den Gräbern stehen die beiden, die wir ihnen auch danken. Die Freiheit, das Recht. Unterdes hebt die Gläser. Ihr wohl, die da stritten und mutig ins Elend drum schritten, die das Recht uns verfochten und Unrecht drum litten. Hoch ewig das Recht und die Freiheit durchs Recht. Die Freiheit durchs Recht.
Ferdinand Freilichrath, die Freiheit, das Recht, so heißt sein Gedicht. Bedingt krisentauglich? Demokratie in der Pandemie, so heißt der Tag. Und wenn wir fragen, ob die Demokratie Pandemiebekämpfung kann, dann müssen wir auch gucken, wie das ein nicht demokratisches Land meistert. Und da picken wir uns als Beispiel jetzt China. Die chinesische Staats- und Parteiführung geht mit strikten Maßnahmen gegen Corona vor. Mehrwöchige Quarantäne bei Einreise, Massentests, genaue Kontaktnachverfolgung, harte Lockdowns in den Millionenstädten. Mit Erfolg. Im bevölkerungsreichsten Land der Welt gibt es so gut wie keine Corona-Fälle. Und, das ist wichtig zu erwähnen an dieser Stelle, die meisten Beobachter gehen inzwischen davon aus, dass diese Zahlen auch tatsächlich stimmen. Der Preis dafür, den zahlt die Bevölkerung China, immer weiter abgeschottet, die Bevölkerung wird immer stärker überwacht. Unser Korrespondent Benjamin Eisel.
Menschen stehen bei Eiseskälte Schlange für einen PCR-Test. Das chinesische Staatsfernsehen zeigt Videos von Massentests aus dem Landesteil Innere Mongolei. In der Stadt Manzhouli, ganz im Norden des Landes, an der Grenze zu Russland, gibt es gerade den landesweit größten Ausbruch von Covid-19. Gestern wurden dort 26 Neuinfektionen gemeldet. Verglichen mit anderen Ländern und in Relation zur Größe des Landes sind die Zahlen in China extrem niedrig. Das bevölkerungsreichste Land der Welt hat rund 1,4 Milliarden Einwohner. Bei uns ist die Regierung streng. Andererseits hält sich die Bevölkerung an die Regeln, sagt dieser alte Mann in Beijing. Deshalb funktioniert das in China so gut. Nur zusammen können wir es aus dieser Pandemie schaffen, so diese Hotelangestellte. Zum Beispiel müssen wir Masken tragen. Seit dem Ausbruch Ende 2019, Anfang 2020 in der Stadt Wuhan fährt das Ursprungsland des Coronavirus eine strikte Null-Covid-Strategie. Fälle werden sofort isoliert und Kontakte minutiös nachverfolgt. Wer sich im Land bewegt, muss fast überall mit Corona-Apps einchecken. Seit Frühling 2020 sind Chinas Grenzen weitgehend dicht. Nur sehr wenige Menschen dürfen einreisen. Wer ins Land kommt, muss in eine mehrwöchige Hotelquarantäne. Die Null-Covid-Strategie der Volksrepublik geht bislang auf. Der Pandemie-Experte Zhong Nanshan vor rund einem Monat im chinesischen Staatsfernsehen. Manche Länder mit niedrigen Infektionszahlen haben sich entschieden, wieder komplett zu öffnen. Jetzt sehen wir, wie die Infektionszahlen da in den vergangenen Monaten in die Höhe geschnellt sind. Jetzt gibt es dort wieder Einschränkungen. Die Kosten dieses Hin und Hers sind sogar noch höher und die psychologischen Auswirkungen auf die Gesellschaft noch größer. Im Gegenzug isoliert sich das von der kommunistischen Partei regierte Land immer stärker international. Austausch mit anderen Ländern findet so gut wie kaum noch statt, sei es in der Wirtschaft, in der Wissenschaft oder im Kulturbereich. Darüber hinaus werden die Menschen noch stärker digital überwacht als zuvor ohnehin schon. Der Aufwand, die Kosten und die Auswirkungen auf die Bevölkerung sind enorm. Von einer Öffnung ist China derzeit weit entfernt, auch angesichts der neuen Omikron-Variante. Die Olympischen Spiele, die in weniger als 2 Monaten in der chinesischen Hauptstadt Beijing beginnen, werden komplett in einer Blase stattfinden, abgeschottet vom Rest des Landes. Ausländische Zuschauer sind nicht zugelassen.
Soweit zur Lage in China und wie Autokratien generell mit der Pandemie umgehen. Darum geht's jetzt mit Katrin Klöver-Eschbrock. Sie ist die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Guten Abend.
Guten Abend.
Über 50 Länder der Welt werden autokratisch regiert aktuell. Können Sie vielleicht zum Start einmal kurz eine Definition geben? Was ist denn der Unterschied zwischen einer Autokratie und einer Diktatur?
Also eine Autokratie ist eine Regierungsform, die sich ganz stark strukturell begründet, aber die eben von einer Leitungsebene oben nach unten geht und in der nicht immer, und das ist jetzt der Unterschied zur Diktatur, nicht immer auch ein politisches Grundkonzept oder eine politisch-ideologische Linie unterliegen muss, sondern da geht es mehr um die Organisation der Staatsform.
Was machen denn autokratische Staaten speziell in Sachen Pandemiebekämpfung anders, vielleicht besser als die deutsche Demokratie?
Ich glaube, sie liefern zumindest für ihre Bevölkerung das Gefühl einer effizienten Steuerung von oben. Es ist natürlich, wenn man Prozesse und Entscheidungen nicht auf eine Konsensdynamik umlegen muss, wie das in einer pluralistisch gedachten rechtsstaatlichen Demokratie der Fall ist, nämlich, dass man erstmal Prozesse verlangsamt, auf eine Bürokratie umlegt, die dann verschiedene Sichtweisen auch im Sinne des Pluralismus, der Diversität an den Tag legen muss, wird eine stringente Linie wahrgenommen. Und so empfinden, glaube ich, gerade in Krisensituationen betroffene Menschen das als Vorteil, weil dann Entscheidungen schnell gefällt werden können, zum Teil auch nicht bürokratisch und weil es eine Linearität gibt, die es ganz oft in pluralistisch und demokratisch angelegten Systemen nicht geben kann, weil das System von vornherein so angelegt ist, dass mehr Menschen mitreden, es mehrere Perspektiven gibt und dann, so ist ja die hehre Hoffnung der Demokratie, dass dann bessere, tragbare, tragfähige Resultate dabei rauskommen.
Also geht es immer wieder eigentlich um Effizienz und Schnelligkeit. Ne? Das sind ja die beiden Argumente, die man hört.
Ich glaube, wenn jetzt Europäer zum Beispiel liebäugeln mit Entscheidungsspielraum, den sich illiberale Demokratien schaffen, auch innerhalb Europas, Polen und Ungarn, dann ist das aber eigentlich grundsätzlich nur eine Aussage davon, dass Leute effizientere, stringentere, klarere politische Systeme und Entscheidungsfindungen sehen wollen.
Können wir das von außen überhaupt richtig beurteilen? Weil bei Autokratien stellt sich ja schon immer die Frage, wie vertrauenswürdig sind Zahlen, sind Aussagen aus diesen Ländern?
Das können wir nicht, weil die meisten Autokratien auch noch das versuchen, was eigentlich in einer globalisierten Welt nicht mehr möglich ist, nämlich eine komplette Kontrolle von Informationen und Informationsfluss, also dass quasi der Staat noch das regeln kann, was in inzwischen globalisierten westlichen Gesellschaften nicht mehr der Fall ist. Ne? Dass sie quasi ein Monopol haben über Entscheidungen, die gerade auch zum Beispiel Medien und Informationen betreffen. Das können Autokratien für sich steuern. Das heißt, wir sehen in China komplett geschlossene Systeme, sowohl im Internet wie auch in der Staatskommunikation. Und daher ist zum Beispiel die Diplomatie so wichtig, dass der Westen Diplomaten vor Ort hat, die Analyse leisten können und das dann wiederum nach Hause schicken können, wenn man so möchte, um strategische Entscheidungen in den diversen Außenministerien der Demokratien vis-à-vis Autokratien überhaupt möglich zu machen. Und dass wir umgekehrt uns dafür einsetzen, als westliche Demokratien oder als Demokratien an sich, dass zum Beispiel Journalismus unabhängiger und freier zugelassen wird, beziehungsweise dass unsere Journalisten sehr wohl in Autokratien vor Ort sein können, um wirklich die Faktenlage so zu schildern, wie sie denn ist.
Also wirklich ein hochkomplexer Prozess, um da wirklich zu Informationen zu kommen. Um nochmal kurz bei China zu bleiben und weil Sie gerade schon beim Journalismus, bei den freien Medien waren, so erfolgreich China sein mag mit seinem Vorgehen gegen die Pandemie, den Preis zahlt ja die Bevölkerung durch immer stärkere Überwachung. Aber Sie sagten gerade schon, das Internet ist beschränkt, die freien Medien sind so nicht vorhanden, werden gesteuert. Wissen die BürgerInnen autokratischer Länder darüber Bescheid? Inwiefern ist ihnen denn klar, dass es anderswo mehr Freiheitsrechte gibt?
Also Sie sehen schon, natürlich, das ist für viele auch individuell. Ich habe einige Zeit in China auch gearbeitet. Für viele ist es ein Trade-off, zu sagen, naja, dafür, dass ich bestimmte Dinge nicht habe oder nicht sehen kann oder nicht lesen kann, habe ich aber ein in sich geschlossenes, effizientes System und Plattformen. Also viele, die aus China zurückkommen, die sagen, naja, elektronische Zahlungsmethodik, Services und so weiter und so fort ist in chinesischen Großstädten viel, viel eher gegeben. Als hier zum Beispiel. Da gibt es viel, viel größere Effizienzen. Und das ist der Trade-off, den viele dann sehen.
Eine letzte schnelle Frage vielleicht noch, Katrin Klüver-Eschbrook. Sie haben sich ja lange mit Demokratie, mit demokratischen Strukturen beschäftigt. Sie waren Mitgründerin und Geschäftsführerin des Future of Diplomacy Projects an der Harvard Kennedy School in Massachusetts. Vor diesem Hintergrund sehen Sie die deutsche Demokratie, ausgehend von diesen Umfragen, über die wir heute Abend sprechen, ernsthaft beschädigt oder ernsthaft in Gefahr?
Die deutsche Demokratie muss sich den Pluralismus erhalten können. Und zwar äußert sich das natürlich auch im freien Journalismus, in der freien Medienlandschaft, in einer öffentlichen Diskussionskultur. Das kann die deutsche Demokratie leisten, das leistet sie. Aber sie muss umgekehrt auch das Gefahrenpotenzial sehen. Denn was Russland und China vis-à-vis Deutschland, vis-à-vis der Europäischen Union betreiben, ist natürlich eine Desinformationspolitik im ganz großen Stil. Und dass da immer mehr kommen wird über verschiedene Plattformen, über algorithmisch gesteuerte Medien, dass da viel versucht wird, Eingriff zu nehmen in die Funktionalität unserer Demokratie, um dann wiederum andere geopolitische oder geostrategische Ziele zu erreichen. Das ist einfach Teil der Bedrohungslage, die wir gerade haben, nicht nur in Deutschland selbst, sondern in Europa und in anderen westlichen Demokratien. Das heißt, darauf muss sich ein Deutschland, ein politisches Deutschland gefasst machen und vorbereiten und umgekehrt weiterhin das unterstützen, was unsere Demokratien so lebendig macht. Und das ist eben zum Beispiel der Pluralismus, der gelebt wird im erweiterten Austausch, der in unserer Bildung gelebt wird und in unserem Journalismus und natürlich auch in unserer Politik, die sich auszeichnet durch ein Mehrparteiensystem, wie wir es natürlich jetzt gerade auch in unserer Regierung erleben. Drei Koalitionäre bilden unsere Bundesregierung. Das ist ein stabiler Ausdruck einer funktionalen Demokratie.
Katrin Klüver-Eschbrook ist die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Kurt Tucholsky hat 1919 ein Gedicht geschrieben, also zum Beginn einer neuen Demokratie. In diesem Gedicht geht es oft um November. November bezieht sich hier auf den Beginn der Weimarer Republik. Friedrich Ebert war der erste Präsident, SPDler.
Manche tanzen manchmal wohl ein Tänzchen immer um den heißen Brei herum. Kleine Schweine mit dem Ringelschwänzchen, Bullen mit erschrecklichem Gebrumm. Freundlich schauen die Schwarzen und die Roten, die sich früher feindlich oft bedrohten. Jeder wartet, wer zuerst es wagt, bis der eine zu dem anderen sagt, schließen wir einen kleinen Kompromiss. Davon hat man keine Kümmernis, einerseits und andererseits. So ein Ding hat manchen Reiz. Sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Seit November klingt nun dies Gavottchen. Früher tanzte man die Carmagnol, doch Germania, das Erzkokottchen, wünscht, dass diesen Tanz der Teufel hol. Schließen wir einen kleinen Kompromiss? Davon hat man keine Kümmernis, einerseits und andererseits. So ein Ding hat manchen Reiz, sein Erfolg in Deutschland ist gewiss. Schließen wir einen kleinen Kompromiss? Seit November tanzt man Menuettchen, wo man schlagen, brennen, stürzen sollt. Heiter liegt der Bürger in dem Bettchen, die Regierung säuselt gar zu hold. Schließen wir einen kleinen Kompromiss. Davon hat man keine Kümmernis. Einerseits und andererseits. So ein Ding hat manchen Reiz. Und durch Deutschland geht ein tiefer Riss. Dafür gibt es keinen Kompromiss.
Das Lied vom Kompromiss von Kurt Tucholsky von 1919. Bedingt krisentauglich? Demokratie in der Pandemie. So heißt der Tag heute. Und mit der Pandemie in der Demokratie hat Spanien ein besonders großes Problem, ein rechtliches nämlich. Das kriegt das Land so schnell auch nicht gelöst. Und das macht was mit dem Vertrauen in die Demokratie bei den Spaniern. Teresa Delgado vom Schweizer Rundfunk.
Spätestens, wenn landesweite Corona-Maßnahmen notwendig werden, steht Spanien immer wieder aufs Neue vor dem gleichen Problem. Es droht ein regionaler Flickenteppich, denn für landesweite Corona-Maßnahmen fehlt eine gesetzliche Grundlage. In Spanien haben wir ein dezentralisiertes System. Das heißt, die Pandemiebewältigung ist auch Sache der Regionen. Sie sind zuständig für gesundheitliche Fragen, sagt Politologe Pablo Simón von der Universität Carlos III in Madrid. Und so kommt es, dass die Zertifikatspflicht in Restaurants und Bars in Spanien bislang nur in einzelnen Regionen gilt und nicht im ganzen Land. Juristinnen und Juristen kritisieren schon lange, dass für nationale Maßnahmen die rechtliche Grundlage fehle, sagt Jorge Fernández Vaquero von der Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, einer der größten Richtervereinigungen Spaniens.
Todos los que trabajamos en el sistema de justicia.
Fachpersonen warnen davor, dass das bestehende Recht nicht ausreicht, um diejenigen Corona-Maßnahmen zu erlassen, die nun bereits wieder nötig sind. Dafür bräuchte es eine Änderung oder Anpassung der Gesetze. Bislang stützte sich die Zentralregierung in Madrid während der Corona-Pandemie ausschließlich auf das Notrecht. Dreimal schon rief sie einen Estado de Alarma aus, einen Alarmzustand, der es Ministerpräsident Pedro Sánchez etwa erlaubte, einen landesweiten Lockdown auszurufen und die Bewegungsfreiheit der spanischen Bevölkerung drastisch einzuschränken. Dabei gäbe es auch weniger einschneidende Mittel. Dafür müsste das spanische Parlament allerdings ein eigenes Covid-Gesetz ausarbeiten, sagt Jurist Fernández Vaquero. Bisher habe das Parlament dies nicht gemacht. Ich glaube, man hat das absichtlich nicht gemacht, weil die Politik die Entscheidungsgewalt auf die Gerichte abwälzen will. Denn ohne nationales Covid-Gesetz seien es nun die Gerichte, die jeweils entscheiden müssten, ob eine Zertifikatspflicht im Restaurant mit bestehendem regionalen Recht vereinbar sei. Auch regionale Richter sehen deshalb Handlungsbedarf. Zum Beispiel Juan José Carbonero Redondo, Richter am obersten Gericht der Region Aragonien im Nordosten Spaniens. Dennoch warnt der Richter davor, das Notrecht insgesamt zu verteufeln. Ausnahmezustände sollte man nicht per se für schlecht befinden. Diese Mechanismen sind für außerordentliche Situationen vorgesehen, wie wir sie jetzt erleben. Doch auch er ergänzt etwas nachdenklich. Werden wir jetzt ständig im Alarmzustand sein? Ich weiß es nicht. Ohne entsprechende Gesetzesgrundlage fehlt Spanien eine Alternative. Und damit steuert das Land immer wieder aufs Neue auf eine drastische Einschränkung der Grundrechte zu, sobald sich die epidemiologische Lage wieder verschärft. Diese Strategie ist nicht nur demokratiepolitisch risikoreich. Müssen Politikerinnen und Politiker weiter abwarten, bis die Gerichte Corona-Maßnahmen zulassen, greifen diese womöglich zu spät. Die bisherige Erfahrung mit dem Coronavirus in Spanien hat jedoch gezeigt, wie wichtig schnelle Entscheidungen im richtigen Moment sind, um die wechsellaunige Pandemie in den Griff zu bekommen.
Teresa Delgado zur schwierigen rechtlichen Lage in Spanien. Ja, als Vorzeigeländer in Europa in Sachen Pandemiebekämpfung gelten ja immer wieder die skandinavischen Länder. Und dahin schauen wir jetzt zusammen mit unserer Korrespondentin für Skandinavien und die baltischen Staaten. Sophie Donges, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Sophie, skandinavische Gesellschaften gelten ja als Vertrauensgesellschaften. Behörden und Staat haben ein sehr gutes Image. Woher kommt das überhaupt?
Ja, ein Stichwort ist hier sicher Wohlfahrtsstaat, das muss man nennen. Also die Lebensqualität ist hoch. Es gab lange wenig Gefälle zwischen Arm und Reich, also weniger als in anderen Ländern. Eine Kultur von Transparenz zum Beispiel bei politischen Entscheidungen, viel Mitbestimmung, viel Konsens. Und das wiederum hat eben einfach auch auf lange oder für lange Zeit für viel Vertrauen in staatliche Institutionen geführt oder auch zum Beispiel in die Polizei. Das merkt man auch so im Alltag, also in der Arbeitswelt oder auch im Privaten. Man möchte hier gerne lieber gleich sein. Es gibt flache Hierarchien, es gibt so wenig so individuelle Ausbrüche. Und allerdings muss man auch sagen, es ist in Teilen auch ein veraltetes Bild. Das müssen die skandinavischen Länder gerade auch immer wieder erfahren. Also Beispiel Impfungen hier in Schweden. Es gibt eine große Zustimmung für Impfungen bei denen, die hier geboren sind. Und es sieht anders aus bei Einwanderern oder bei Menschen, die einen Migrationshintergrund haben. Also man hat hier festgestellt, zum einen, man hat die Informationen einfach nicht in den entsprechenden Sprachen bereitgestellt. Das hat man dann nachgeholt und hat auch ja so richtig Social Worker in die entsprechenden Gebiete geschickt, die mit Menschen gesprochen haben, und muss jetzt aber feststellen, es ist immer noch kein durchschlagender Erfolg und es ist eine gewisse Ratlosigkeit hier im Land, weil man so merkt, mit diesem eigenen Bild einer Gesellschaft, ne, wir stehen zusammen, wir übernehmen gemeinsam auch Verantwortung, wir lassen uns impfen, kommt man eben nicht weit, weil Menschen, die hierher gekommen sind, vielleicht auch eine andere Erfahrung mit Autoritäten haben, mit staatlichen Institutionen, die haben dieses Vertrauen nicht, was die Schwedinnen und Schweden eben seit Jahrzehnten im Land haben.
Was wir hier in Deutschland immer mal wieder hören, ist, dass die Kommunikation von Pandemieplänen in Skandinavien generell wesentlich besser läuft. Also wenn wir jetzt mal auf Dänemark vielleicht gucken, Dänemark hatte extrem früh eine hohe Impfquote. Wieso?
Ich glaube, die dänische Regierung hat eine Sache richtig gemacht in dieser Pandemie. Sie hat sehr schnell, immer sehr entschieden reagiert, hat sehr deutlich kommuniziert und hatte vor allem auch einen Plan für die Öffnung des Landes. Damit sind sie im März 2021 rausgegangen, haben dann gesagt, das sind die Maßnahmen bis dahin. Das sind dann aber auch die schrittweisen Öffnungen, die wir vorhaben. Ein Teil dieser Maßnahmen war ein digitaler Corona-Pass. Das ist das Ding, was wir jetzt alle seit dem Sommer auch kennen. Das hatte man in Dänemark aber schon ab April. Dann wiederum, als die ersten negativen Berichte über Nebenwirkungen von AstraZeneca, dem Impfstoff, bekannt wurden, hat man den Impfstoff einfach in Dänemark sofort vom Markt genommen, während Deutschland noch diskutiert hat. Sodass ich glaube, das hat zu viel Vertrauen geführt. Im September sind dann ja auch alle Maßnahmen weggefallen. Jetzt steigen die Zahlen aber in Dänemark wieder. Es gibt wieder Einschränkungen. Und was bemerkenswert ist, es gab jetzt vor ein paar Tagen auch eine Anti-Corona-Demonstration in Kopenhagen mit mehreren hundert Teilnehmern. Und das ist hier eben so ungewöhnlich, da berichten dann sogar die schwedischen Medien drüber.
Und bei uns ist es fast alltäglich, ne? Also das ist dann schon interessant, im Kontrast das nochmal zu sehen. Ich würde gerne mit Ihnen nochmal nach Schweden gucken. Gefühlt hat Schweden ja erstmal einiges falsch gemacht, hatte in den ersten Wellen viele Todesopfer zu beklagen. Aber trotzdem hört man immer, die Stimmung kippt nicht im Land, was wir hier in Deutschland ja schon nochmal ganz anders empfinden.
Ja, also so die Zustimmung geht ein bisschen zurück für den schwedischen Weg, den man ja so gerne nennt, aber das ist nicht ansatzweise radikal irgendwie ein Rückgang, sondern es sind wirklich marginale Unterschiede zum Beginn der Pandemie. Es klingt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist tatsächlich so, die eigene Freiheit, das eigene Wohlbefinden, auch die Volksgesundheit, das gibt es hier so als Wort, das hat hier einen enorm hohen Stellenwert. So. Und damit wird eben auch begründet, dass beispielsweise ein Lockdown eigentlich die letzte Maßnahme sei, die man treffen sollte. Und jetzt zum Beispiel sehen wir gerade, Zahlen gehen auch hier wieder hoch, aber es gibt auch wieder nur Empfehlungen, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr Masken zu tragen. Das ist keine Regel. Es soll hier keinen Zwang geben, das passt so nicht ins Selbstverständnis der Schwedinnen und Schweden. Das hört man auch in persönlichen Gesprächen ganz oft. Ich brauche keinen Zwang. Ich möchte eigentlich nur gesagt kriegen, was gut ist, und dann mache ich das auch. Also das passt ja auch super in dieses Bild dieser Konsensgesellschaft rein. Das wirkt so aus der Außenperspektive manchmal kalt, weil diese hohe Zahl der Toten im Vergleich zu den anderen nordischen Nachbarn eben nicht so eine große Rolle hier spielt. Ich kann mir aber zumindest sozusagen aus der schwedischen Kultur heraus diese Haltung jetzt ein bisschen erklären.
Ich würde gerne noch ausgehend von den Umfragen, die ja der Anstoß für unsere Sendung gewesen sind, da geht es um die Zufriedenheit mit der Demokratie, aber eben auch um die Zufriedenheit mit den Themen Klimawandel und Digitalisierung. Ich würde gerne noch mal gerade bei Dänemark und Schweden auf Digitalisierung gucken. Dänemark steht laut einer weltweiten Studie auf Platz 1, also hat die Digitalisierung von allen Ländern weltweit am besten vorangetrieben. Auch das gilt auch für andere skandinavische Länder. Und Sophie, Sie sind ja vor einem Jahr nach Schweden gezogen. Wie unterscheidet sich denn Ihr digitaler Alltag von dem, den Sie in Deutschland haben?
Also ich finde, es ist ganz wunderbar hier. Ich genieße das sehr. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal meinen Alltag beschreibe, wenn ich mit dem Handy oder wenn ich rausgehe, gehe ich nur mit dem Handy raus. Da klebt hinten so ein kleines Täschchen dran, da ist mein Personalausweis drin und meine Kreditkarte, das war's. Meine Gesundheitsakte, das liegt alles komplett in einer App im Handy. Meine Arzttermine kann ich online vereinbaren. Wenn ich, was weiß ich, nur eine kurze Frage an die Hausärztin zum Beispiel habe, kann ich auch schnell eine Videoschalte mit ihr machen. Die meisten Behördengänge sind digital zu erledigen. Ich kann alles, was ich beantrage, sei es ein Umzug oder ich bräuchte irgendwie noch mal eine Meldebestätigung und so weiter, das kann ich alles mit signieren mit einer Identifikations-App, die ich hier habe. Sportvereine der Kinder, meine Parkscheine, also alles ist wirklich digital. Das Einzige, was die Schweden noch nicht geschafft haben, ist den Führerschein auf dem Handy. Das können die Dänen schon. Also da ist man schon hier einen ganzen Tick weiter. Aber auch ein Ticken unkritischer als wir in Deutschland.
Ja, schöne neue Welt. Also so ein bisschen über den Tellerrand schauen, das könnte uns ab und zu mal helfen. ARD-Skandinavien-Korrespondentin Sophie Donges. 1928, also schon ein bisschen später in der Weimarer Republik, hat Joachim Ringelnatz ein süffiges Gedicht geschrieben über das Parlament.
Im Parlament geht's zu, was die für Schnäbel haben. Sind wir Waisenknaben dagegen, ich und du. Mein Onkel Rolf aus Rügen, der ist einmal hineingewählt. Wenn er recht voll ist und erzählt, dann merkt man, wie die lügen. Ich habe selber zugeschaut, wie der das Volk vertrat. Das geht auf keine Kuhhaut. Man meint, die spielen Skat. Nur manchmal, wenn der Präsident laut läutet, gibt es Ruhe. Doch alles, was im Parlament geschieht, ist nur Getue. Sie wollen sich in Wirklichkeit nur groß tun und vertagen und freuen sich auf die Ferienzeit, wo wir die Steuern tragen. Mir geht das ganz daneben. Ich bin selbst im Gesangverein. Die wollen halt auch beisammen sein. Und jeder Mensch will leben.
Joachim Ringelnatz, das Parlament. Ja, wie ist es denn jetzt? Haben wir in Deutschland ein Problem mit der Demokratie oder haben wir eins mit dem Krisenmanagement? Immobilien, Euro, Migration, Nazis. Mia von Hirsch darüber, wie die letzte Bundesregierung die Krisen der letzten Jahre so gemeistert hat.
Wenn plötzlich die Probleme größer werden als gedacht, dann ist sie da.
Die Krise.
Die Krise.
Die Krise.
Krise. Aber was macht eine Situation zur Krise? Das weiß Dr. Stefan Kroll von der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung.
Zum einen eine Bedrohung, die wir auch feststellen können, die wir messen können. Zum anderen eben aber auch die Wahrnehmung, dass es sich um eine solche Bedrohung handelt, die wir als krisenartig verstehen und dann entsprechend auch bestimmte Entscheidungen daran knüpfen.
Die reale und die gefühlte Krise. Beide zwingen die Politik zu einem beschleunigten Handeln.
Also wenn wir an Corona denken, zum Beispiel, dass die Klimaveränderung in den Hintergrund tritt, dass wir in der akuten Entscheidungssituation vor allem ein exekutives, also ein Handeln durch die Regierungen beobachten können, also eine Verschiebung weg von den Parlamenten und dass vor allem Krisenstunden von Expertinnen und Expertise ist.
Krisen haben wir in den letzten Jahren häufiger erlebt, zum Beispiel die Finanz- und Eurokrise. Auslöser damals eine Immobilienblase in den USA. Als die 2007 platzt, haben die Banken plötzlich ein Problem. Weltweit. Im Sommer 2008 eskaliert es immer weiter. Bis zum Crash und der Pleite von Lehman Brothers.
Die Krise am US-Hypothekenmarkt schlägt jetzt voll auf die weltweiten Finanzmärkte durch.
Die US-Notenbank hat erneut die Zinsen gesenkt. Damit reagiert die Notenbank auf die Turbulenzen an den Finanzmärkten.
Niemand in Europa wird fallen gelassen.
Rettungsmaßnahmen für Euro-Länder.
In der tiefsten Krise Europas, die jedenfalls ich erlebt habe und die ich mich erinnern kann.
Professor Werner Plumpe ist Wirtschaftshistoriker in Frankfurt. Er sagt, Finanzkrisen sind eine besondere Herausforderung für unsere Demokratie.
Politik und Ökonomie unterliegen unterschiedlichen Rhythmen. Das ist in der Regel auch unproblematisch. Wenn allerdings in der Ökonomie relativ abrupte Änderungen eintreten, dann gerät Politik unter Anpassungs- und Handlungszwang, der mit den demokratischen Vorgehensweisen und Vorschriften in Konflikt geraten kann. Denn dann muss Politik schnell reagieren können und dann muss sie umfassend reagieren können, ohne dass man sicherstellen kann, dass die vorgesehenen demokratischen Prozeduren und Strukturen dabei jeweils eingehalten werden können, weil die einfach schon viel zu zeitaufwendig dafür sind.
Bei der Finanzkrise kam der Druck auf die Politik nicht nur aus der Ökonomie, sondern auch aus einer anderen Richtung, der Gesellschaft.
Die Bundesrepublik Deutschland war aufgrund historischer Punkte von dieser Krise gar nicht so stark betroffen. Bezogen auf alle wichtigen Parameter war diese Krise eigentlich nicht mal so besonders dramatisch, jedenfalls hier bei uns in Deutschland. Auf der anderen Seite hat die Öffentlichkeit das als eine Art GAU, Super-GAU des Finanzsystems begriffen. Und das hat den Druck auf die Politik erneut erhöht, die dann ja zeigen musste, dass sie regulieren kann, dass sie eingreifen kann.
Eine weitere krisenhafte Situation gab es zwischen 2015 und 2016.
Immer wieder machen sich Menschen auf den gefährlichen Weg nach Europa.
In Deutschland werden an diesem Wochenende mehrere 10.000 Flüchtlinge erwartet.
Wir schaffen das, da bin ich ganz fest davon überzeugt.
Bundeskanzlerin Merkel hat die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen zur nationalen Aufgabe erklärt.
We need more Europe in our asylum policy.
Hunderttausende Asylsuchende an den Außengrenzen der EU. Die sogenannte Flüchtlingskrise. Viele lehnen hier den Begriff Krise ab. Unsere Demokratie und Gesellschaft seien stark genug gewesen, damit umzugehen. Für Dr. Stefan Kroll ein Beispiel dafür, wie die Wahrnehmung einer Krise politisch instrumentalisiert werden kann.
Da wir es hier auf der einen Seite mit einer Herausforderung zu tun haben, bei der zu diskutieren wäre, in welcher Weise die politischen Institutionen seinerzeit tatsächlich überfordert hat, weil wir nämlich zum anderen beobachten können, dass hier mit dem Begriff der Flüchtlingskrise in Anführungszeichen eben auch eine Instrumentalisierung verbunden war, mit der auch eine Politik verbunden war, die Migration stärker beschränken sollte.
Wie wir sie wahrnehmen und wie die Demokratie mit ihr umgeht. Die Vergangenheit zeigt, all das bestimmt, was aus ihr wird.
Die Krise.
Die Krise.
Die Krise.
Krise.
Tja, wie steht's denn jetzt um die Demokratie? Zum Abschluss heute ist Jascha Munk am Telefon. Er ist Politologe an der Johns Hopkins Universität Baltimore und Autor des Buches Der Zerfall der Demokratie, wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht. Guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Munk, Sie sind ja in Deutschland geboren. Sie haben 2017 die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Dadurch, ich nenne das jetzt mal so einen vertrauten Blick aus der Ferne. Halten Sie Deutschland für ein Land, das Krisen gut managen kann?
Jein. Also zuerst einmal ist mir in dieser Pandemie aufgefallen, wie wenige Länder Krisen wirklich gut managen. Am Anfang dieser Pandemie war die Idee ja, dass wir es schaffen würden, zu verfolgen, wer krank ist, wer mit wem Kontakt gehabt hat, Leute in Quarantäne zu tun und dann hoffentlich innerhalb von ein paar Wochen oder Monaten mit dieser Pandemie fertig zu sein. Der Versuch, ein solches System aufzubauen, den gibt es in Deutschland gar nicht mal mehr, aber den gibt es auch in den USA, in den meisten Demokratien, auch in den meisten Diktaturen der Welt gar nicht mehr. Andererseits sind Demokratien halt gut da drin, sich irgendwie durchzuwursteln. Und auch Deutschland mit seinem Ruf für Effizienz ist im Durchwursteln gar nicht so schlecht. Im Beitrag gerade war ja zum Beispiel zu sprechen von der Wirtschaftskrise 2008, die natürlich eine eklatante Krise war. Und doch müssen wir sagen, heute geht es Deutschland wirtschaftlich besser als vor 12 oder 13 Jahren und so gut wie eigentlich noch nie. Insofern sind wir, auch wenn es nicht immer danach aussieht, sagen wir mal mittelprächtig krisenfest.
Ich finde es gut, dass Sie sagen, durchwursteln ist ja auch ein Talent. So.
Und es ist das grunddemokratische Talent.
Das grunddemokratische Talent sogar. Sie finden aber, um jetzt mal kurz auf Europa und auf die EU zu gucken, Sie finden generell betrachtet, hat Europa ein Demokratiedefizit. Wie begründen Sie das denn und was sind Ihre Lösungsansätze?
Hat Europa seit langem ein gewisses Demokratiedefizit. Das kommt zum Teil aus den Strukturen, dass das Europäische Parlament immer noch nur relativ begrenzte Macht hat, dass sehr viele Entscheidungen dann eben doch in Verhandlungen von verschiedenen Regierungschefs getroffen werden, worüber Bürger nur relativ indirekt Einfluss haben. Es kommt zweitens daher, dass relativ viel Macht in Brüssel liegt, aber die gesamte Öffentlichkeit sich doch fast nur mit nationaler Politik auseinandersetzt. Was heute gerade im Europäischen Parlament verhandelt wird, davon hat vielleicht weniger als 1% der Bürger eine wirkliche Ahnung. Und das dritte, das eklatanteste Problem ist, dass die Idee, dass ich als deutscher Staatsbürger zum Beispiel meine Souveränität mit Frankreich oder Italien teilen sollte, einen gewissen Sinn macht, weil es große Probleme gibt, die wir nur gemeinsam meistern können. Warum ich aber meine Macht mit einem Diktator in Budapest oder einem anstrebenden Diktator in Warschau teilen sollte, Darauf gibt es keine wirklich treffliche Antwort. Und insofern ist das Erstarken des Populismus und das Unterminieren der Demokratie in so vielen europäischen Staaten letztlich auch ein Existenzproblem für die Europäische Union.
Wenn ich Ihnen jetzt aber richtig folge, dann würde das ja bedeuten, wir brauchen als Einzelnation einen viel stärkeren europäischen Blick, also einen stärker auf Brüssel und auf unsere Nachbarn ausgerichteten Blick.
Es bedeutet beides. Also einerseits muss Europa viel demokratischer sein. Andererseits müssen wir vielleicht auch in manchen Punkten laut dem Subsidiaritätsprinzip, das es ja lange gibt, aber das nicht immer so stark angewendet wird, wie es vielleicht ideal wäre, viele Entscheidungen eben auch auf nationaler Ebene treffen. Da, wo es auf europäischer Ebene sein muss, um gemeinsam Probleme anzugehen, soll es auf demokratischer europäischer Ebene sein. In anderen Politikbereichen ist es oft auch gut, wenn das auf nationaler oder auch manchmal Landesbasis oder auch manchmal kommunaler Basis entschieden wird.
Wie der Populismus den Rechtsstaat bedroht. Das ist der Untertitel Ihres Buchs, Der Zerfall der Demokratie. Das ist 2017 erschienen, 2018 dann auf Deutsch. Also vor der Pandemie. Halten Sie den Populismus nach wie vor für die größte Bedrohung einer Demokratie oder wurde das jetzt abgelöst in den Diskussionen durch die Pandemie, durch effektives Klimamanagement? Wie schätzen Sie das ein?
Ja, wenn man international schaut, hat sich diese These, glaube ich, sehr stark bewahrheitet. Als ich angefangen habe, über die Bedrohung durch den Populismus zu schreiben, war das ja noch ein vollkommenes Randthema. Dann sagten Menschen noch, diese Populisten werden doch niemals wirklich an die Macht kommen. Und wenn sie an die Macht kommen, dann werden die Institutionen sie ja vollkommen einschränken. Die Idee, dass es in einem Land wie Deutschland oder in einem Land wie den USA oder in einer langjährigen Demokratie wie Indien zu echten Problemen für die demokratischen Institutionen kommen könnte, das ist doch alles an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, wenn man sich angeschaut hat, was Herr Trump in den USA in den 4 Jahren zwischen 2016 und 2020 veranstaltet hat, was er veranstalten könnte, falls er 2024 wiedergewählt wird, wenn man sich anschaut, was in Ungarn, in Indien, in den Philippinen, in der Türkei los ist, ist die Bedrohung für die Demokratie, die vom Populismus ausgeht, glaube ich, ganz klar. Gleichzeitig muss man sagen, dass die Entwicklung in Deutschland relativ positiv ist, dass der Populismus links in Deutschland nicht besonders stark ist, dass auch der rechte Populismus weniger stark ist, als er noch vor 4 Jahren es war, dass in der Bundestagswahl eine sehr große Mehrheit der Bevölkerung für moderate Parteien gestimmt hat. All das kann einem natürlich auch ein bisschen Zuversicht geben.
Was mich jetzt zum Abschluss noch interessieren würde, wir haben ja hier in Deutschland immer wieder Diskussionen aktuell über die Impfpflicht. Wir haben in dieser Sendung gehört, dass in Schweden zum Beispiel es nur Empfehlungen gibt, überhaupt keine Regeln, noch nicht mal zur Maske tragen, weil die BürgerInnen nicht über alle Maßen gegängelt werden sollen. Die Impfquote wäre in Deutschland und Schweden so relativ vergleichbar, die Stimmung nicht. Muss man sagen, dass Deutschland jetzt in der Pandemie anfälliger ist für autoritäre Lösungen wie eben so Pflichten?
Naja, also eine Pflicht ist an sich nicht unbedingt autoritär. Das kommt auf den Kontext darauf an. Ich habe eine Pflicht, wenn ich ein Haus baue, das so zu gestalten, dass es Passanten nicht eventuell gefährlich wird. Das ist keine autoritäre Regel. Ich habe ein bisschen Problem damit, wenn Worte so allgemein klingen, dass nicht ganz klar ist, was damit gemeint ist. Ich persönlich mache mir schon Sorgen, wenn der Staat tatsächlich die Freiheit bekommen würde, Menschen zu sagen, sie müssen ein bestimmtes Medikament nehmen oder sie müssen eine bestimmte Impfung, die ich persönlich unglaublich gerne sofort am ersten möglichen Tag angenommen habe, sozusagen annehmen. Das finde ich nicht unbedingt richtig, aber wenn es zum Beispiel darum geht zu sagen, wenn jemand in einem Pflegeheim arbeiten möchte, wenn jemand in einem Krankenhaus arbeiten möchte, dann darf der natürlich nicht gefährlich für Patienten sein, nicht gefährlich für ältere Menschen sein, die in einem Pflegeheim leben und extrem anfällig sind. Und wenn man dann sagt, okay, es gibt eine Vorschrift, die sagt, ohne diese Impfung ist das eine Gefahr für die Gesundheit der Menschen, mit denen jemand arbeitet? Und deshalb kann er diesen Beruf nicht tätigen, ohne geimpft zu sein. das scheint mir in dem Kontext sehr verständlich. Also das Wort Impfpflicht bedeutet in verschiedenen Kontexten so viele verschiedene Sachen. In manchen Bereichen macht mir das durchaus auch Sorge. In anderen Bereichen finde ich das sogar eher natürlich.
Jascha Munk ist Politologe an der Johns Hopkins Universität in Baltimore. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Und das war der Tag heute. Bedingt krisentauglich? Demokratie in der Pandemie. Da können wir von unseren GesprächspartnerInnen mitnehmen. Eine Politik, die klare Werte auch langfristig vertritt, die Rückgrat zeigt, die Ehrlichkeit hat, den Menschen zu sagen, dass sich Dinge ändern müssen. Das könnte die bedrohte Demokratie aus der Krise führen. Und wo sich alle ziemlich einig waren, mit den Krisen der letzten Jahre hat das erstmal nichts zu tun. Dieses Problem liegt tiefer. Den Tag gibt's auch als Podcast auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Bianca Schwarz und ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Abend.